Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da sind wir wieder mit einer neuen Episode. Heute noch ein ganz interessantes Thema. Hallo Jens.
Ja, hallo Axel, moin moin, grüß Gott in die Runde. Ja, heute ein Thema, ein Bewegungsthema, dem wir uns mal wieder ein bisschen genähert haben, denn ich bin über eine Studie gestolpert. Arten und Vielfalt körperlicher Aktivität und Mortalität. Ergebnisse aus zwei prospektiven Kohortenstudien.
Super interessant, Jens. Hast du was Gutes rausgesucht? Und ja, dann gehen wir gleich direkt mal rein, was das so für uns bedeutet und welche Schlüsse wir dann auch daraus ziehen können. Aber erstmal wollen wir mal reingehen. Erklär uns doch mal einfach ganz kurz, was diese Studie gemacht hat oder was sie untersucht hat. Und dann habe ich natürlich ganz viele Fragen dazu.
Ja, also Punkt 1, das ist eine sehr aktuelle Studie, die ist gerade im Januar 2026 veröffentlicht worden im British Medical Journal, also keine Blitz-ILU, sondern eine relativ hochgerankte medizinische Publikation, sondern Magazin, also Journal. Und hier hat sich eine Gruppe von Wissenschaftlern an Daten gemacht, einer großen Kohortenstudie, beziehungsweise an zwei großen Kohortenstudien. Kohortenstudien sind ja Studien, wo man ja größere Probandenkollektive zusammenfasst. Und es gibt so einige Studien, die werden jetzt schon sehr, sehr lange gemacht. Und zwar die Krankenschwesterstudie, die Nurses Health Study und die Health Professional Follow-up Study. Die Nurses Health Study, die läuft seit 1976. Die Health Professional Study weiß ich gar nicht, die läuft aber auch, glaube ich, seit in den 80er Jahren.
1986 läuft die.
Ja. Ja. Also es waren insgesamt 111.000 Frauen und Männer, die man da zusammengefegt hat, mit einem Follow-up, mit einem Beobachtungszeitraum von 30 Jahren. Man spricht dann auch von sogenannten Personenjahren. Es waren also insgesamt 2,4 Millionen Personenjahre, die da untersucht wurden. Und dazu muss man wissen, dass diese großen Kohortenstudien ja immer mit Fragebögen durchgeführt werden. Und diese Fragebögen haben natürlich ihre kleinen Problemzonen. Eine Problemzone ist, dass diese Fragebögen natürlich auch immer einer gewissen Tagesform unterliegen. Ja, also wird wirklich das auch angegeben, was man dann tatsächlich absolviert hat. Und da gibt es bestimmte Unsicherheiten, nenne ich das jetzt mal. Ne? In der Fachsprache sagt man dann Störgrößen. Man kann letztendlich ja nur das analysieren, was die Leute in die Fragebögen schreiben. So, und wenn die halt nicht ganz ehrlich sind oder ein bisschen untertreiben oder übertreiben, dann kriegt man eben auch sogenannte Verzerrungen in diesen Studien. Ja, das versucht man immer so ein bisschen rauszurechnen, aber letztendlich, kann man nur das nutzen, was man letztendlich von den Probanden auch wiederbekommt. Das ist ja immer das Problem, wenn man Fragebögen rausschickt, dass man dann hoffen muss, dass das eben so ehrlich wie möglich auch angekreuzt, durchgeführt, beschrieben wird, ja.
Als Ergänzung dann noch, die machen das so für euch Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, so eine Fragebogenaktion startet immer mit so einer, oder in dem Fall mit so einer Basisbefragung, und dann gibt es so ein Follow-up über 2 Jahre und das über viele, viele Jahre, und alle 4 Jahre gibt es dann nochmal so eine validierte, semi-quantitative Befragung, wo auch die Ernährung und die Lebensmittel auch noch abgefragt werden. Das ist also so vom Inhalt. Und die Fragebögen, wie Jens gerade sagte, werden also nicht nur die Bewegung abgefragt, sondern auch der allgemeine Lifestyle. Rauchen die Leute, trinken die Alkohol? Wie ist die körperliche Aktivität? Gibt es Medikamente? Gibt es irgendwelche Krankheiten? All solche Punkte werden dort abgefragt.
So. Genau, und wenn dann die Daten erhoben wurden, dann werden die in ein Ratio gesetzt. Und hier hat man in der Studie mit einem sogenannten Hazard Ratio gemessen. Und der Hazard Ratio, der beschreibt, wie stark sich das Risiko eines Ereignisses, also zum Beispiel Tod oder Krankheit, zwischen zwei Gruppen unterscheidet. Und wie liest man so ein Hazard Ratio? Wenn der Hazard Ratio gleich 1 ist, dann gibt es keinen Unterschied zwischen zwei Gruppen. Wenn der Hazard Ratio kleiner als 1 ist, dann gibt es ein geringeres Risiko in der untersuchten Gruppe. Und wenn der Hazard Ratio größer als 1 ist, dann gibt es ein höheres Risiko in der untersuchten Gruppe. Also konkretes Beispiel, wenn das Ergebnis ein Hazard Ratio von 0,81 auswirft für die Gruppe der körperlichen Aktiven im Vergleich zu einer Gruppe körperlich Inaktiver, dann haben die aktiven Personen 19%, ein um 19% geringeres Sterberisiko als die Inaktiven. Bei gleichem Alter, bei gleichem Geschlecht, bei gleichem Body Mass Index. Also, dass man nicht Erbsen mit Bohnen vergleicht.
Und jetzt haben die Forscher natürlich viele, viele Daten zusammengetragen und auch verschiedene Aktivitäten aufgelistet. Und das ist ganz interessant, welche Aktivitäten da denn, naja, den höchsten Hazard Ratio haben, beziehungsweise das geringste Risiko zu erkranken, beziehungsweise zu versterben. Wie sieht's denn da aus, Jens?
Ja, da hatten wir ja vor einigen Monaten schon mal eine sehr interessante Studie aus Kopenhagen, wo meine Sportart sehr gut abgeschnitten hat. Du erinnerst dich? Ja, da ging es um die Jahre, die wir sozusagen dazugewinnen können, wenn wir körperlich aktiv sind und das eben bezogen auf einzelne Sportarten. Da kam dann eben raus, dass Tennis spielen, wenn man regelmäßig Tennis spielt, dass man damit 9,6 Jahre dazugewinnt, ja, im Fokus von Longevity. Und hier hat man Walking, Jogging, Running, Bicycling, Swimming, Tennis, Squash, Racquetball hat man zusammengefasst. Dann Climbing of Stairs, also Treppenstufen, und Rowing or Calisthenics, also Rudern. Und dann hat man noch Weight Training als eine Bewegungsform katalogisiert und Resistance Exercise, also Widerstandstraining. Und diese Bewegungsform hat man dann miteinander verglichen, und zwar mit einer Form des Vergleichs mit metabolischen Äquivalenten, Axel. Metabolische Äquivalente sind genau was?
Metabolische Äquivalente, MET, ist eine Einheit, die den Energieverbrauch einer Aktivität im Verhältnis zum Ruhestand, zum Ruhezustand misst. Und ein MET ist quasi der Ruhezustand, also sitzen oder wenn man liegt, dann nennt man da, dann, das ist das Äquivalent zu ein MET. Und da gibt es halt ganz, ganz viele Sportarten oder Aktivitäten, die man halt mit METs hinterlegt hat. Wir verlinken euch das in den Shownotes. Da gibt es nämlich ein Compendium of Physical Activities, die ungefähr 1100 Aktivitäten auflisten, wo man sich diese MET-Werte mal nachlesen kann oder raussuchen kann. Und wenn man das gerne mal umrechnen will, mal ein, zwei Beispiele genannt. Also der MET-Wert für Sitzen oder Ruhe, hatte ich gesagt, ist 1. Da sind die MET-Werte abgetragen in diesem Kompendium. Spazieren gehen 3 bis 4, Radfahren 6 bis 8, Joggen 7 bis 10 oder Krafttraining 4 bis 6. Und wenn man das jetzt umrechnen möchte, dann notiert man sich die Dauer, die man pro Woche in Stunden eine Aktivität betreibt. Zum Beispiel Radfahren. Als Beispiel habe ich mir eben mal ausgerechnet, 3 mal 40 Minuten sind 2 Stunden Radfahren. Und diese 2 Stunden multipliziert man jetzt mit diesem MET-Wert. Und dieser MET-Wert ist 7 ungefähr, also zwischen 6 und 8. Ich habe die Mitte genommen, 7, 2 mal 7, 14, das heißt also 14 MET-Stunden. Und diese Studie, Jens, die zeigt jetzt, dass bei wie viel MET keine Verbesserung oder sich das nicht mehr günstiger auf die Mortalität auswirkt.
Ja, das Hauptergebnis dieser Studie war, dass die Gesamtbewegung die Sterblichkeit senkt, aber eben nicht linear. Das bedeutet, ich kann jetzt den Umfang der Bewegung nicht endlos weiter steigern und sterbe dann irgendwann gar nicht mehr. Du kannst dich noch an unseren Physiologieprofessor erinnern, der sagte, wenn man Marathon läuft, dann stirbt man gar nicht mehr. Das stimmt natürlich nicht. Irgendwann müssen wir alle mal unter die Erde. Aber es hat hier in der Fachsprache sagt man Leveling off. Das heißt, man steigert immer weiter und irgendwann hat man so eine Glättung, dann geht es nicht mehr weiter, dann hat es keinen Zusatznutzen mehr. Und dieser Zusatznutzen, der liegt genau bei 20 METs pro Woche. Und wenn man jetzt mal diese Umrechnung, die du gerade erwähnt hast, überträgt auf einzelne Disziplinen, Sportarten, dann entspricht zum Beispiel Spazierengehen einem MET-Wert von 3,0. Und wenn ich jetzt durch Spazieren, also allein durch Spazierengehen, auf diese 20 METs pro Woche kommen will, dann muss ich mich 400 Minuten pro Woche spazierengehend bewegen. Das wären also 7 mal 6, das wären etwa 60 Minuten täglich, die man spazieren gehen muss.
Oder zum Beispiel, ich habe es auch rausgesucht, 4 Stunden Joggen. Der MET-Wert bei Joggen ist 5. 4 Stunden Joggen bist du bei 20 MET. Oder, was habe ich hier noch aufgeschrieben, 6 Stunden Radfahren. Dann ist man auch bei einem MET von 20.
Wobei
Und
das moderat ist, ne? Umso mehr Intensität das Ganze bekommt. Also wenn man locker joggt, dann ist es das, was du gerade gesagt hast. Wenn man jetzt intensiver läuft, dann bin ich bei 120 Minuten, sprich zweimal 60 Minuten in der Woche. Das ist ja nicht mehr so allzu viel. Und was sagt uns das? Also wenn wir es vielleicht noch ein bisschen erweitern, Tennis zum Beispiel hat ein MET von 7 bis 8. Wenn man also 150 bis 170 Minuten die Woche Tennis spielt, dann kommt man genau auf diese 20 METs. Wobei man natürlich dazu sagen muss, man kann Tennis spielen und man kann Tennis spielen. Also wenn ich Tennis spiele, dann hat das mit Carlos Alcaraz und Herrn Djokovic relativ wenig zu tun, von der Intensität her. Wenn mein Tennisspiel man vergleicht mit jemandem, der Tennisanfänger ist, dann hat das auch damit nichts zu tun.
genau, jetzt lass mich kurz eingreifen, aber das hast du ja gesagt. Die Werte, die hier verglichen werden, sagtest du ja eben, gleiches Alter, gleiche Aktivität, gleicher BMI. Und dein Alter und deine Aktivität kann man ja natürlich jetzt nicht mit einem ganz jungen Alcaraz vergleichen. Genauso wenig wie wir haben letztens drüber gesprochen, gab es das irgendwie ein Tennismatch der über 100-Jährigen. Damit ist es natürlich auch nicht zu vergleichen.
Genau, aber wenn ich jetzt mit Gleichaltrigen spiele, die so ein bisschen Tennis spielen können, dann hat das natürlich auch nichts damit zu tun, was ich an Tennis spielen kann. Genauso habe ich in meiner Altersklasse Leute, die so viel besser sind, die so intensiver und so viel schneller spielen, ja, dass das wieder mit meinem Tennis nichts zu tun hat. Und das wird natürlich über die Fragebögen nicht abgebildet. So, aber was wir auf jeden Fall herauslesen können, umso intensiver man sich sportlich betreibt, umso weniger Umfang muss man in der Woche letztendlich absolvieren, um auf diese 20 METs zu kommen. Und oberhalb von diesen 20 METs hat man dann in Bezug auf die Sterblichkeit keinen Zusatznutzen mehr.
Genau. Was mir ein bisschen zu denken gibt, Jens, ist, die Kopenhagen-Studie hat ja ergeben, dass Tennis das Leben 9,6 Jahre verlängert in Bezug auf Longevity, du hast es eben gesagt. Und jetzt auch bei dieser Studie, wo die Forscher das herausgefunden haben oder die Daten aggregiert haben, steht Tennis an zweiter Stelle. Und zwar mit einem 15% geringerem Mortalitätsrisiko. Und das macht mich natürlich schon nachdenklich. Du hast es mir auch geschrieben und Schwimmen hat sogar ein 1% höheres Mortalitätsrisiko, obwohl ich so gerne schwimmen gehe. Aber gut, so ist es halt. Also muss man überlegen, was der Jens jetzt mit den Studien zu tun hat.
Naja, ich meine, die Schwimmbäder müssen ja immer mehr schließen, weil wir ja kein Geld mehr für Schwimmbäder haben. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht. Vielleicht muss man noch mehr Schwimmbäder schließen, weil Schwimmen hat eben keinen Nutzen in Bezug auf die Sterblichkeit.
Aber du hast es ja eben schon gesagt, so Fragebögen haben ja immer ihre Schwächen. Und ich nehme mal an, die konnten alle gar nicht schwimmen, die sie da befragt haben. Oder die hatten kein Schwimmbad zur Verfügung. Das kann natürlich auch sein.
Ja,
Sonst.
das ist eben das, was man da nicht so richtig rauslesen kann, ne? Also wie wurde geschwommen? Wurde da jetzt ein bisschen geplanscht oder haben die Bahnen geschwommen? Welche Geschwindigkeit sind die geschwommen? Das sind halt immer diese Störgrößen. Aber ich glaube, es gibt einen anderen wichtigen Befund. Ja, also macht keinen Sinn, hier jetzt die Sportarten gegeneinander aufzurechnen oder auszuspielen. Aber diese Studie hat einen neuen Score eingeführt, nämlich den Physical Activity Variety Score.
Ja, das haben sie eingeführt und worum geht's da? Und zwar geht es um die Anzahl der regelmäßig ausgeübten Bewegungsarten. Das heißt also, eine sehr, sehr hohe Bewegungsvielfalt wird dort empfohlen. Also nicht eine monotones Training, immer nur laufen, sondern einfach die Variation in sein Training oder in seine Bewegung zu bringen. Und das zeigt dann, also aufgrund dieses Scores, dass die Gesamtmortalität um 19% geringer ist, wenn man halt Bewegungsvielfalt in seine Aktivitäten reinbringt. Und das ist natürlich sehr gut und natürlich auch ein Aufruf oder ein positives Ergebnis, dass nicht nur Radfahren oder nicht nur Joggen oder nicht nur Schwimmen oder nicht nur Tennis diese Aktivität oder diese Mortalität senkt, sondern alles das, was man insgesamt tun kann und auch macht. Von daher ist es im Prinzip ein Appell an euch da draußen, bewegt euch, egal was ihr tut, aber bewegt euch, bringt Variation in eure Bewegung rein.
Genau, Vielfalt wirkt unabhängig vom Umfang. Ja, also Vielfalt ist eigentlich wichtiger als letztendlich ja, Kilometer fressen auf dem Rad oder in den Laufschuhen. Aber wir haben ja immer so Präferenzen. Du kannst dich noch an früher erinnern, als wir mal in der Steinzeit an der Deutschen Sportschule studiert haben, dass wir immer so Präferenzen haben. Also die einen, die laufen lieber, die anderen sitzen auf dem Rad, der nächste macht seine Ballsportarten. Und dann haben wir uns ja so alibimäßig immer irgendwie im Kraftraum getroffen. Die einen mussten tatsächlich Krafttraining machen, nämlich die Leichtathleten und die Gewichtheber. Und dann gab es immer so die Pseudoathleten, die Kraftathleten, das waren dann die Triathleten, die haben dann so drei Übungen gemacht, ansonsten haben sie die Zeit verstreichen lassen. Und die Ballsportler haben dann natürlich auch ihre Bodyweight-Exercises und so weiter gemacht, aber man hat immer so diese Typen hat man immer raus erkennen können, ja. Also Motivation. Und die Motivation ist eben nicht so groß, jeden Tag was Neues zu machen, jeden Tag was anderes zu machen oder eben auch Bewegungsformen durchzuführen, die man vielleicht so noch nie durchgeführt hat. Und man bleibt doch lieber bei dem, was man kann und geht mir persönlich genauso. Ich habe jetzt glücklicherweise eine Sportart, die nicht zyklisch ist. Ja, wo man also nicht immer das Gleiche macht, wie beim Rudern oder beim Fahrradfahren oder beim Laufen, sondern wo man ständig andere Anteile hat. Ich muss mal nach vorne rennen, ich muss mal rutschen, ich muss mal zur Seite rutschen, ich muss mal zum Ball nach oben. Und ne, so, das ist der Vorteil vom Tennis, dass du da, oder generell von Ballsportarten, dass du da ständig andere Bewegungen hast und du hast alles drin. Ja, ich war ja früher Leistungssportler im Badminton und da hat man immer gesagt, dass Badminton eigentlich die perfekte Sportart ist für alle Parameter der Sportwissenschaft sozusagen in einer Sportart zu vereinen. Ja, sowohl die Koordination, sowohl die Ausdauer, sowohl die Schnelligkeit, sowohl die Kraft, die man haben muss, auch die Kraftausdauer, die man haben muss über eine längere Zeit. Also diese Sportart hat vieles miteinander vereint. Und ich habe heute Mittag mal ein paar Zahlen nachgeschlagen. Nur mal so als Gag. Weil ich habe gestern die Dame beim Bobfahren, die Olympiasiegerin, im Sportstudio gesehen. Und ich will das jetzt nicht abqualifizieren. Das ist, da muss man erstmal da runterfahren und sich in den Bob setzen. Und das ist Hochleistungssport, keine Frage. Aber weißt du, wie viel Frauen Bobsport betreiben in der Welt? 300. Weißt du, wie viele Menschen Badminton spielen? Organisiert in Vereinen auf der ganzen Welt? 300 Millionen. Weißt du, wie viele Menschen Tennis spielen?
Wahrscheinlich ähnlich viel.
100 Millionen. Ja, dreimal so viele Menschen auf diesem Planeten spielen Badminton. Das ist schon interessant, ne? Und die Sportart ist vielleicht in Europa nicht ganz so dominant, aber in Asien ist das die Sportart, ja. Es spielen Millionen Leute spielen in Asien Badminton. Und es macht einfach auch Spaß, ne? Wir kennen das ja auch vom Federball, ne? Ball über die Schnur. Und das kann jeder auf einem gewissen Niveau durchführen, ohne dass man da jetzt technisch sehr versiert sein muss. Das ist ja beim Tennis komplett anders. Also bevor du beim Tennis mal drei, vier Ballwechsel hast, da musst du schon einigermaßen spielen können. Das brauchst du beim Badminton halt nicht. Du kannst an den Strand gehen und ein bisschen mit dem Federball rumspielen. Ja? Das ist halt easy auf dem Niveau. Und das ist vielleicht dann auch der Erfolg von solchen Sportarten. Fußball ist ja auch extrem erfolgreich, weil es eben so ein einfacher Sport ist. Kannst du überall spielen, brauchst keine großen Gerätschaften dafür. Kannst du am Strand aufbauen, kannst du überall zwei Tore machen, ja, mit zwei Paar Schuhen, die du irgendwie gewechselt hast, ja, und schon kannst du anfangen, Fußball zu spielen. Sehr, sehr einfach.
Noch als Ergänzung zur Studie, weil wir gerade so ein bisschen abgerutscht sind in die Sportarten und auch in den Leistungssport. Man hat hier natürlich bei dieser Studie keine Leistungssportler gemessen. Da werden die Ergebnisse wahrscheinlich noch anders aussehen, aber so für den allgemeinen oder für den täglichen Gebrauch ist das, denke ich mal, schon ein guter Anhaltspunkt. Weil wir ja auch hier immer über Gesundheit, über die allgemeine Gesundheit reden und nicht über Spitzensport, oder über die Leute, die halt aus welchen Gründen auch immer gar keinen Sport treiben können. Das heißt also, bewegen, bewegen, bewegen ist einfach die beste Prävention für ein langes Leben, unter anderem.
Ja, vielleicht sogar noch stärker als der Faktor Ernährung. Ja, auch die Faktoren sollte man nicht gegeneinander ausspielen, aber der Trend deutet dahin, dass dass die tägliche Körperbewegung noch mehr Einfluss auf die Langlebigkeit hat als bestimmte Ernährungsformen. Aber was in dieser Studie die Autoren dann am Ende auch zusammenfassen, finde ich eine ganz wichtige Aussage. Die Ergebnisse sprechen ganz klar gegen monostrukturiertes Training. Also an all die Läufer da draußen, an all die ganzen Radfahrer, an all diejenigen, die ein monostrukturiertes Training macht, auch andere Bewegungsformen. Ja, geht auch mal runter vom Rad und macht mal Bodyweight-Exercises, macht mal Klettern, macht mal eine Ballsportart, macht mal unterschiedlichste Übungen im Kraftraum, sodass die Variation hier einfach gegeben ist. Ich spreche jetzt nicht von den Leistungssportlern, die machen das sowieso, aber ich spreche jetzt von den Hobbyathleten, die gewisse Präferenzen haben. Und das zeigt die Studie, glaube ich, ziemlich gut. Ja, dass umso mehr unterschiedliche, also im Prinzip sollten wir montags mit Klettern anfangen und dienstags ein Läufchen machen und mittwochs ein Tennismatch und am Donnerstag sollten wir ins Fitnessstudio gehen und am Freitag sollten wir dann vielleicht, keine Ahnung, ein bisschen Tischtennis spielen oder Badminton oder was auch immer. Also im Prinzip jeden Tag mal was anderes machen. Klar, mache ich auch nicht. Ja, ich habe auch meine Sportart und die wird dann im Sommer eben drei, vier, fünfmal die Woche durchgeführt. Aber ich mache im Winter zum Beispiel sehr viele unterschiedliche Sachen. Ja, gerade im Fitnessclub mache ich immer wieder neue Übungen. Ich baue meine Programme immer wieder neu zusammen und versuche eben vieles zu variieren, damit der Körper immer wieder gereizt wird, dass sich die Muskulatur und unsere Stammzellen in der Muskulatur nie an etwas gewöhnen, sondern immer wieder ja, kleine Reize bekommen, damit wir eben diesen wunderbaren Superkompensationseffekt auslösen. Ne? Denn den kannst du dich vielleicht auch noch erinnern als biologisches Prinzip, dass Bewegung uns letztendlich stärker macht. Nicht sofort. Erstmal macht uns das Krafttraining schwächer und dann durch den Superkompensationseffekt nachts, durch die Regeneration, da spielt dann natürlich auch die Ernährung rein, werden wir dann ja stärker. Und das merken wir auch sehr schnell, wenn wir mal so 4, 6 Wochen Training durchführen mit dem gleichen Trainingsprogramm, dass uns die Übungen dann deutlich leichter fallen. Aber man auch wieder sehr schnell zurückfällt. Also das ist ja auch das Fantastische, dass man keinen Kredit auf Lebenszeit bekommt, nur weil man vor 20 Jahren mal viel Sport gemacht hat. Das ist tatsächlich etwas, was wir wirklich jeden Tag wie Zähne putzen. Habe ich jetzt in dem Kurs mal gesagt. Wir müssen Bewegung wirklich wie Zähneputzen betrachten. Das muss man jeden Tag betreiben. In welcher Form auch immer. Wenn man spazieren geht, dann eben mehr Umfang. Na, dann brauche ich eben 400 Minuten. Und wenn man Krafttraining macht, dann reichen eben 2 oder 3 Mal die Woche.
Eine Sportart, Jens, du hast das eben erwähnt, beim Badminton auch, weil alles dabei ist, Kraft, Ausdauer, Koordination. Und in der Studie kam ja auch raus, dass zum Beispiel Koordination oder auch Spielsportarten auch die neuromotorischen und auch die sozialen Effekte stärken. Und ich habe mal eine Sportart rausgesucht, die das, also die Neuroplastizität des Gehirns einfach auch erhöht. Da habe ich auch einige Studien gefunden, aber auf die kommt man gar nicht erst. Aber was haben wir an der Sporthochschule oftmals gemacht? Und was haben wir gemacht? Wir haben jongliert. Jonglieren ist eine Sportart, oder eine Bewegungsart, die die Gehirnleistung durch Neuroplastizität ganz klar verbessert und auch die Koordination zwischen den Hirnhälften, Konzentration und auch die kognitiven Fähigkeiten stärkt. Und ich weiß es ganz genau, an der Sporthochschule waren auch viele Tennisspieler, die zwischendurch immer mal ein paar Tennisbälle genommen haben und damit jongliert haben. Und das habe ich nochmal rausgesucht, weil kam halt drauf, Koordination, neuromotorisch und auch soziale Effekte. Du sagst, soziale Effekte muss man ja auch berücksichtigen. Haben wir auch schon ganz oft drüber gesprochen, wenn du Tennis gespielt hast mit deinen Kollegen und danach geht man halt noch irgendwie zusammen eine Pizza essen oder irgendwie noch ein Kaltgetränk. Das ist halt einfach das, was es
Ja, das
ausmacht.
nennt man ja heute in der Fachsprache Neuroathletik. Das hat ja Einzug gehalten in den Leistungssport und es gibt ja praktisch niemanden, der im Spitzensport das nicht mehr betreibt. Ja, also unterschiedlichste Übungen, um die Reflexe zu schulen, um diese beiden Gehirnhälften zu triggern. Und ich habe das letztens in der Dokumentation gesehen. Ich weiß nicht, ob das gesund ist oder wie hoch die Effektstärke dabei ist. Aber da hat man koreanische Kinder, die 2, 3 Jahre alt waren, die hat man mit so einem Speed Learning konfrontiert. Ja, die haben also ultraschnell, die Lehrer haben ultraschnell zum Beispiel zusammengezählt und das visualisiert an so einem Board, ja, 2 plus 2 gleich 4, und das haben die alles wahnsinnig schnell gemacht, sodass, also für mich sah das ja wie eine totale Überforderung aus. Aber die Pädagogen aus Korea, die haben gesagt, das würde das Gehirn früh im Leben sehr stark trainieren. Und die Kleinkinder, die Säuglinge, die werden dadurch ja deutlich besser als andere, die dieses Training nicht betreiben. Also da gibt es ganze Schulen, die so, ja, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber ich habe es nur in der Doku gesehen, dass es eben so eine Art ja, visuelles Überforderungstraining ist.
Also habe ich auch schon gehört, ich habe es auch mal gesehen, sowas in der Art. Es gibt ja mehrere Fußball-Leistungs-Nachwuchszentren oder jeder Bundesliga-Verein hat ja so ein Zentrum und auch da werden solche Übungen gemacht, also Bälle an die Wand spielen oder sowas. Da geht es auch um Überforderung, um schnell so, solchen Lichtreflexen nachzugehen und dann, also mit den Augen nachzugehen, dann den Ball dahin zu spielen und sowas. Das ist schon Wahnsinn, was da mittlerweile gerade in diesem Neuroathletiktraining gemacht wird. Ja.
Retrain your brain.
Auf jeden Fall.
Gut, ich glaube, die Message ist klar. Also variationsreich trainieren. Ja, Man muss nicht so wahnsinnig viel tun, das hat die Studie, glaube ich, auch gezeigt. Ja, 20 METs ist jetzt für jemanden, der wirklich sportintensiv oder leistungsorientiert treibt, jetzt nicht so wahnsinnig viel. Aber interessant ist ja, dass eben nach 20 METs, zumindest laut dieser Studie, kein Zusatznutzen mehr da ist. Das heißt, wenn ich jetzt noch mehr trainiere, dann habe ich zwar, werde ich zwar fitter und ich habe eine bessere VO2 Max und mehr Muskelmasse und weiß der Geier was alles, ja, aber eben nicht in Bezug auf die Sterblichkeit.
Ja, wir haben einen guten Auftakt für euch, glaube ich, gegeben. Was du gerade gesagt hast, Jens, zusammengefasst kann man sagen, bewegt euch, geht raus, bewegt euch variantenreich, macht eine hohe Abwechslung an Bewegungsarten und vor allen Dingen, letzter Punkt, nehmt lieber die Treppe als den Aufzug, denn auch Treppensteigen senkt das Mortalitätsrisiko. Extrem bis zu 10 oder 11%, glaube ich. Also, in diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Montag. Vielen Dank wieder fürs Zuhören, macht ein bisschen Werbung für uns und dir, Jens, wieder vielen Dank und wie gesagt, bis zum nächsten Montag. Tschüss. Das war's für heute. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn dir unser kritischer Blick auf Gesundheitsthemen gefällt, dann abonnier uns doch gleich, damit du keine Episode mehr verpasst. Bis zum nächsten Montag. Bleib gesund, neugierig und lass dich nicht von jedem Heilsversprechen blenden. Prüfe genau, was dir versprochen wird und nimm deine Gesundheit selbst in die Hand.